Hallo und herzlich willkommen zur Folge 107 des Videospielfreunde-Podcasts. Und ich begrüße den Mann, der mehr Stunden in WoW verbracht hat als in der Schule. Dennis mit einem N. Moin.
Hallöchen zusammen. Oder soll ich sagen, Lockdown Oga? Ich begrüße den Christoph. Moin.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe tatsächlich auch ein paar Stunden in WoW verbracht, aber viel weniger als der Nächste, den ich jetzt vorstelle, nämlich der ganz zum Anfang was gesagt hat, nämlich den?
Dennis mit Doppel-N.
Richtig. Toll, ja, du kennst deinen eigenen
Namen.
Der
hat übrigens, ja, der hat vor allen Dingen ganz viel gelernt in WoW, Angebot und Nachfrage im Auktionshaus. Ja, also genau. Für meine Wirtschaftstätigkeiten und meinen beruflichen Werdegang war das sehr, 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 sehr fördernd.
Das stimmt, Moin, du hast aus WoW eine Wirtschaftssimulation gemacht.
Ja, ist richtig, genau. Mhm. Braucht jemand noch einen Zitrin? Ich habe noch einen hier.
Nee. Aber so ein Auktionshaus-Simulator, der war doch geil. Also, mir hat noch was gemacht.
Beste überhaupt in dem Spiel.
Beste,
wo gibt. Problem ist, Chris war nie da. Der war mein Goldhain, musste mit seiner Kriegerprinzessin immer nackt auf dem Tisch tanzen, um sich ein paar Goldmünzen zu verdienen.
So bin ich auch wenigstens an Geld gekommen, irgendwie, weil ich war nicht
gut übrigens in dem Spiel. Ich habe übrigens meinen Westfalen, eine Elfin und einen Zwergen nackt auf so einer kleinen Insel draußen entdeckt. Wir waren auf dem PvE-Server, Dennis, um das nochmal einzugrenzen.
Aber ich war gar kein Elfenzwerg. Aber du hast tatsächlich immer wieder mal auf irgendwelchen einsamen Inseln plötzlich irgendwelche Leute nackt gefunden, weil wir waren ja auf einem RP-Server und es gab halt Leute, die haben dann da so ein paar RPs gemacht.
Der Mithril-Orden!
So hieß der Server, ne?
Also RP-PvE, das heißt, ihr habt einen Doppel-Pussy-Server gehabt.
Ja, genau, den richtigen Pussy-Server. Ja, auf PvP ist vor allem für Neulinge war das jetzt nicht so. Wir hätten vielleicht irgendwann mal umsteigen können, aber wie gesagt, ich für meinen Teil habe dafür zu wenig gespielt. Dennis hat das Auktionshaus geruhlt und aber war okay. Ich bin froh, dass ich davon wieder weg bin.
Frostwolf EU, beste wo gibt.
Okay.
Das war ein Server, mit so eine Mimidose da. Naja.
Würde ich sagen,
wenn... Ich rede einfach. Vor allem, was ihr da draußen nicht wisst, wir sehen uns heute zum ersten Mal bei der Podcast-Aufnahme auch. Also, nein, so, wir haben uns schon mal gesehen und wir haben auch schon mal Podcast zusammen aufgenommen, aber wir haben jetzt umgestellt und zwar haben wir natürlich unseren Podcast, den wir jetzt aufnehmen, auch dann, oh, mein Handy klingelt, verdammte Kacke, mit Videocam gemacht, sodass wir, wenn einer jetzt was zu sagen hat, die Hand hebt und einfach ignoriert wird von dem anderen.
Beziehungsweise wir können auch obszöne Gesten jetzt machen. Ja. Und das sehen die anderen.
Genau.
Zum Glück seht ihr das nicht.
Und immer wenn Dennis was sagt, dann machen wir ganz blöde Moves hier, damit er anfangen muss zu lachen.
Da musst du ja nur in die Kamera gucken.
Nee. Okay.
Ihr merkt schon, es eskaliert quickly.
Dann würde ich sagen, wir kommen schnell zum ersten Thema, oder?
Genau. Ja. Klebeband und wie man damit Menschen so.
Das ist für deinen YouTube-Kanal. Denk dran.
Entschuldigung.
Genau, die BDSM-Einrichtung da. Ja.
Du hast mir irgendwie falsche Liste zugeschickt. Hier ist der zweite Punkt, war, wie ich mit einer Nagelschere Geständnisse. Ist auch falsch, ne?
Ja, das war auch für den anderen Podcast. Den wir erst nach 22 Uhr aufnehmen, weißt du doch.
Ah, ja. Kann auch ASMR machen und einfach ein bisschen flüstern.
Okay.
Boah, das ist so widerlich. Ich werde da mal aggressiv, wenn die Leute das machen.
Ja, das stimmt.
Habt ihr schon mal einen ASMR-Podcast gehört?
Nein.
Oder ein Video damit gesehen?
Ich habe mal ein Video gesehen. Da war dann irgendeine Person, die hat dann Dinge gehabt und dann ins Mikrofon gehalten und darauf rumgeklimpert. Und ich dachte mir so, wer guckt sich sowas freiwillig an? Das ist mir eingefallen. Verdammt, ich gucke gerade dieses Video und habe das schnell weggeschaltet.
Genau, es gibt ja auch Leute, zum Glück ist mir das noch nie irgendwie reingespielt worden, die gucken sich an, wie sich andere Leute Pickel ausdrücken. Auf perverseste, eklige Eiterpickel.
Okay, Qualität bitte kommt.
Die ist schon lange vorbei.
Wir öffnen uns allen gegenüber, wir sind Kinder der neuen Medien. Also eigentlich sind wir alte Herren der neuen Medien, aber
genau.
Das gibt's alles. Aber diese ASMR-Typen, die dann so vor der Kamera irgendwie so ein Brötchen essen oder so ein Eis lecken oder so, das ist schon echt eklig.
Ja.
Also Frauen machen das natürlich auch, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, dank eines ASMR-Videos habe ich, ich weiß nicht, für irgendeine Folge von Retrotastisch hatte ich so ein C64-Intro gebaut. Und da hört man die C64-Tastatur klimpern, die dann letztendlich LOAD Retrotastisch 8,1 eintippt. Und die Tastaturgeräusche habe ich von so einem ASMR-Video, weil irgendjemand ein ASMR-Video aufgenommen hat, wie er auf einer C64-Tastatur rumklimpert. Ah. Dachte ich mir, cool, da holst du die einzelnen Tasten raus.
Ja, das, wir können jetzt auch, wenn jemand auf Fesseln und sowas und mit Klebeband steht, können wir jetzt auch so machen, so.
Das habt ihr gehört, ne? Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt wirklich zum Thema, was wir ursprünglich vorbereitet haben. Sonst schweifen wir hier noch ab. Ja, möchtest du das einleiten? Komm, du möchtest das machen. Du bist so, oder einer von euch beiden?
Ich habe leider bei der Vorbesprechung nicht immer aufgepasst, deswegen übergebe ich dir das Zepter.
Okay, am heutigen Aufnahmetag hat Sony eine Pressekonferenz rausgehauen und hat gesagt, wir hören auf, Fernseher zu bauen. Nee, das war was anderes. Wir schmeißen demnächst eine niegelnagelneue PlayStation 5 auf den Markt. Und zwar eine, wie man schon von der PS4 kennt, PS5 Pro. Der Dennis hebt seine Hände.
Ja, ich finde
genau das so, seht ihr?
Du musst jetzt, ich verstehe das nicht, Alter, die Nachricht ist 20 Minuten, Alter. Ja. Muss man Breaking News, bam, 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 World Premiere. Da musst du mal richtig auf die Kacke hauen.
Ja, nee, ich wollte noch keinen nicht auf Jeff Keighley machen.
Sony hat.
Ja. Jeff Keighley, doch, da ist auch Jeff Keighley, ne?
Jeff Keighley ist voll der Arsch.
Ich hätte vielleicht von der ein Gamescom dieses World Premiere aufnehmen sollen, hier einspielen sollen.
Ja.
Habe ich nicht gemacht, Schande über mein Haupt. Egal, auf jeden Fall gibt es eine PS5 Pro jetzt demnächst. Ja. Soll ich euch ein paar Infos vorlesen, bevor.
Was? Ja, sofort, aber Jeff Keighley steht auf einer Stufe mit Division 2. So, ich hab's einmal gesagt, dann ist jetzt
Der Elefant, der im Raum steht, ist jetzt erwähnt worden. Okay, dann lese ich ganz kurz ein paar Sachen vor. Die Spielkonsole, also erstmal die wichtigsten zur Hardware. Die Spielkonsole soll 45% beim klassischen Rendering mehr Leistung haben. Pauschal heißt es ja, dass es die Konsole dann doppelt so schnell ist. Fast doppelt so schnell, sagt man das dann?
Nee,
um die Hälfte schneller ist, so. Ja. Und hat 200% mehr bei Raytracing. Und wir wissen alle, Raytracing ist ein ziemlicher Hardware-Killer. Vor allem die Leute am PC, die dann zum Beispiel mal Portal Raytracing ausprobiert haben, werden feststellen, die Kiste ruckelt wie Sau plötzlich. Und dieses 200% mehr bei Raytracing scheint wohl schon eine gute Sache zu sein. Die Festplatte wird um das Doppelte erhöht, auf 2 Terabyte. Die ist schon super schnell. Ich konnte tatsächlich nicht finden, Wi-Fi 7 Support, also auf dem technischen allerneuesten Stand, damit du auch richtig schön durchleuchtet wirst. Was ich noch nicht, ich habe jetzt mehrere Quellen rausgesucht, was man nicht ganz lesen kann, ist das mit dem UHD Blu-ray Laufwerk. Es scheint standardmäßig nicht dabei zu sein, kann aber wie bei der PS5 Slim nachgekauft werden. Ich habe leider tatsächlich auch bei direkten Vergleichen keine Preisangaben gefunden. Ich weiß nicht, ob da jemand dann andere Quellen hat, aber da habe ich leider nichts zu. Nämlich zum Thema Preis. Die Konsole wird ab dem 7. November verkauft zu einem Preis von 799 €. Und kann man ab dem 26. September vorbestellen.
Ist damit auch genau 45% teurer als die aktuelle PlayStation.
Ich weiß nicht, du hast einen Taschenrechner.
Slim mit Laufwerk. Ja, 529,99 bei Mediamarkt. Rechne 45% drauf, dann bist du bei 780 ein paar Zeit.
Ja, guck mal, hat doch gut geklappt. Da haben die gut gerechnet bei Sony.
Ja, das können die. So, und ich bleibe dabei. Sony, ihr seid dumm.
Tam, tam, tam. Gleich kommt der Sony-CEO vorbei.
Ich hätte, also ich verstehe die Konsole, verstehe den Bedarf, der dort geweckt werden soll. Ich verstehe auch, dass Sony Geld mag, deswegen bauen sie so ein Ding an. Ich hätte aber gehofft und vermutet, dass sie den Vertrieb diesmal besser organisieren. Sie sagen, okay, ihr könnt auf PlayStation.de ordern, zumindest eine Zeit lang exklusiv, und kauft direkt bei uns, beim Hersteller. Und die schon eine PS5 haben, Seriennummer ein, wir checken das ab und dann kriegt ihr die auf jeden Fall. Um wieder so ein bisschen dieses Thema, oh, ich habe keine Konsole bekommen, Zweitmarkt-Klele-Bings zu vermeiden. Aber ich glaube, das wird in Zukunft auch kommen, weil die wollen ja auch so ein bisschen Apple-Vertriebsprinzip aufmachen.
Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass wir jetzt diesen Engpass an Konsole nicht haben werden gegenüber Release der PS5. Corona ist vorbei, gibt wieder alles.
Das glaube ich nicht. ehrlich gesagt. Das glaube ich nicht.
Nee? Meinst du nicht, Sony ist nicht so schlau wie Nintendo, weil Nintendo hat gesagt, wenn wir eine neue Konsole raushauen, werden wir definitiv genug da haben. Sony wird das nicht sagen.
Ja, das haben sie ja beim Release der PS5 auch gedacht.
Ja, aber da kam
da so diese Faktoren. Knapper, aber erinnere dich damals mal an die PS4 Pro. Übrigens, interessant ist dasselbe Release-Datum. 7. November. Das war damals genauso. Jetzt mal ernsthaft. Du hast du hast die Konsole wurde gedroppt und du hast keine mehr bekommen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als die PS4 Pro kam, habe ich die auf einer Messe in Schweden gekauft, zusammen mit der VR-Brille, weil ich beides verpeilt habe.
Na gut, dann lacht das ja an dir, dass du keine gekriegt hast.
Ja, gut, aber ich, wie gesagt, also ich glaube schon, dass wir hier wieder eine große Nachfrage haben werden.
Das denke ich auch. Die Frage ist halt, wird Kontingent vorhanden sein? Wie gesagt, will mir keiner sagen, dass die Produktion es wird deutlich über dem Niveau liegen wie zu Corona-Zeiten.
Ich gebe Dennis da recht. Das wird wie so üblich sein. Wenn ein iPhone 16 jetzt rauskommt, wird es auch entsprechend wieder eine Zeit lang ausverkauft sein. Und dann wird wieder das Topmodell, obwohl es 2000 Euro kostet, auch wieder eine Zeit lang nicht verfügbar sein. Am Ende des Tages ist eine künstliche Verknappung des Gutes immer für den Hersteller gut, weil es Nachfrage produziert.
Also ich gehe stark davon aus, dass die Spiele wieder so ähnlich wie es bei der Pro waren, wie es bei der PS4 Pro waren, solche Patches bekommen. Wo du dann wieder dieses Ultra-Detail dann dort dann einstellen kannst, also ob du auf FPS oder auf Grafik spielen willst.
Ja, Spiele, die eigentlich 60 FPS haben, sollten jetzt wirklich mit 60 FPS laufen.
Ja, ich habe bei meiner PlayStation tatsächlich keinen FPS. Ups, ich habe da keinen FPS-Anzeiger tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, wie schnell das läuft, aber. Ja. Ich sag mal auch, jeder Video, also jeder Competitive Player, also Call of Duty-Spieler oder so, wird da wahrscheinlich Bock drauf haben. Oder nicht jeder, aber viele, ne? Weil sie mehr FPS haben. Jo.
Sony hat schon bereits mitgeteilt, dass es Pro-Enhanced-Titel geben wird mit Grafik-Patches, also mit höheren FPS-Zahlen. Wir reden davon 120 FPS, sollen wohl bei einigen Titeln da sein. Es sind angekündigt definitiv Forbidden West, Hogwarts Legacy sollen Pro-Patches bekommen, sowie zusätzliche Grafikdetails und Raytracing-Effekte. Und es ist bestätigt, dass es Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy Rebirth, Gran Turismo 7, Spider-Man 2, Ratchet & Clank, The Crew Motorfest, First Descendant und The Last of Us Part 2. Die kriegen alles
Last of Us? Boah.
Ja, das sah auch schon super aus. Kann auch hier noch besser aussehen.
Und vor allem Horizon. Also Horizon auf VR war ein Erlebnis.
Bei Horizon war ich vielleicht enttäuscht, dass die Release-Version dann auf der PS5, es gab ja die Option Performance und Optik, dass ich hatte ja in einem anderen Podcast ja auch schon mal, ich bin eigentlich voll der Gegner dafür, dass du dem Spieler die Möglichkeit gibst, zwischen 60 und 30 FPS zu unterscheiden. Die sollen sich hinsetzen und alles auf 60 FPS programmieren und will mir keiner sagen, dass sie das nicht hinkriegen. Schüttelst mir den Kopf, nein, das kriegen die Leute hin. Du musst das nur vernünftig programmieren. Guck dir die PlayStation 2 an.
Du redest gerade von einer ordentlichen Programmierung und redest von PlayStation 2?
Ey, guck dir die Spiele auf der PS2 an, als sie erschienen sind, als die Konsole am Lebensende war. Da sind Spiele erschienen, die waren grafisch dermaßen weit von dem, was die Konsole ursprünglich konnte, weil es einfach die Leute irgendwann mal die Programmierung davon verstanden haben. Gut, eine Erstellung von dem Spiel wird heutzutage immer komplizierter. Aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn du die Vorgabe hast, das Spiel soll 60 FPS flüssig haben, dann schafft es das Entwicklerteam auch. Dann machst du halt ein paar Abstriche, aber durch geschickte Tricks und Programmierung schaffst du das Ganze. Wir wissen aber natürlich alle, der Publisher sitzt im Rücken und sagt, ihr müsst das Spiel fertig kriegen und dann hast du die Arschkarte. Aber für die, die dann alles in 60 FPS spielen wollen, gibt es natürlich dann die PS5 Pro. Also für mich als Grafikhure weine ich mit dem inneren Auge, weil ich würde mir natürlich gerne hier so eine Konsole hinstellen mit der PS5 Pro, aber meine Spielauswahl ist halt äußerst gering. Das lohnt sich für mich halt letztendlich leider nicht. Und solange alles auf der 5er läuft, reicht mir das erstmal.
Ich habe hier ein Bild, wo einmal die PS5 auf Performance-Modus und daneben die PS5 Pro gezeigt wird, und zwar ein Screenshot aus Last of Us 2. Mhm.
Das ja, den habe ich auch gesehen.
Schon stark, wenn du das Efeu links anschaust und auch den Wachturm anschaust, die Holzbretter und die Fensterscheiben. Muss dazu sagen, dass mich gerade doch ein bisschen nervt, weil ich mir vorstellen kann, dass so ein Gran Turismo 7 und Co. natürlich schon
das geil sieht dann richtig, wollte ich gerade sagen, richtig fotorealistisch.
Also ich glaube, wir müssen da nochmal vielleicht nochmal gesondert alles betrachten. Also einmal das mit der Grafik und mit den FPS-Zahlen, was du gerade sagtest, Christoph. Hm. Du hast ja bei Konsolen nicht die Möglichkeit, deine Grafik einzustellen. Also zumindest hattest du es nie. Du musstest immer damit leben, was das Spiel halt hergab. Die Pro-Version, die haben das dann irgendwann revolutioniert damals. Da konntest du dann einstellen, ob du jetzt Grafik haben möchtest, dafür weniger FPS, oder ob du mehr FPS haben möchtest.
Genau.
Die Wahl ist ja relativ einfach. Wenn du jetzt einen Competitive-Shooter spielst, wie jetzt zum Beispiel Call of Duty zum Beispiel, dann willst du schnellstmögliche FPS haben, der ist die Grafik zweitrangig. Weil du schaffst es eh nicht, dir alles anzugucken, das ist eh so schnell, wenn du jetzt online spielst. Ne? So, für einen Horizon Forbidden West zum Beispiel oder irgendwie einen Last of Us 2, das stresst dich ja keiner. Da kannst du ja, also ich sag mal, da reichen 30 FPS völlig aus. Und du kannst dir halt die Umgebung genießen. Ich finde generell, weil Dennis auch gerade eingangs sagte mit der Sinnhaftigkeit von so einer Pro, ich finde sowas richtig gut, aber liebe Zuhörer, für euch auch noch wichtig, ne, ihr müsst ja das Setup, was ihr habt, auch betrachten. Ihr braucht ja auch den entsprechenden Fernseher dafür. Ne? Es bringt nichts, wenn ihr eine Konsole habt, die ein Spiel, ich sag mal, auf 120 FPS wiedergeben könnte, aber der Fernseher das nicht kann.
Jo. Da bin ich ganz bei dir mit. Deshalb bin ich ja immer bei den 60 FPS, weil das ist eine Sache, die kann jeder Fernseher. Es gibt keinen Fernseher, der weniger als 60 Bilder pro Sekunde hinkriegt. Mhm. Und deswegen finde ich, egal ob Multiplayer, ob Singleplayer, das halt eigentlich mindestens bei der PS5 man gesagt hätte, es erscheint kein Spiel unter 60 FPS. Basta. Mhm. Egal was du da spielst. Und wenn du halt die Möglichkeit hast, mehr FPS rauszuholen, wie mit dem passenden Fernseher 120 oder 240, ich weiß nicht, ob die PS5 244 kann, dann machst es halt. Und ich weiß nicht, ich denke mal, diese Shooter wie Call of Duty laufen wahrscheinlich im Multiplayer standardmäßig mit 60 FPS. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die mit 30 laufen lassen. Und es ist nun mal, wie es ist. Im Multiplayer sind sowieso weniger Details zu sehen als im Singleplayer. Weil, wie du gerade selber sagtest, im Multiplayer guckst du dir nicht die Karte an und denkst, oh, das sieht aber schön aus, sondern du huschst da durch und versuchst nicht getroffen zu werden und ballerst die Leute selber ab. Deswegen. Aber das ist halt eigentlich sagen, jetzt von dem Thema zu weit weggedingst.
Ich würde mal Folgendes sagen, einfach mal, um das mal so einzugrenzen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal in Ruhe auch nochmal alles an, was da jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Tagen oder in der nächsten Woche an Themen aufgeht, was alles jetzt wirklich so final bestätigt wird. Zum Beispiel auch, ob das Laufwerk drin ist oder nicht bei den 799 Euro. Wenn es nicht so wäre, finde ich es allein schon optisch schwierig, die Konsole irgendwo unterzustellen und dann auch so ein Laufwerk daneben zu legen. Sieht halt immer so ein bisschen kacke aus. Ich meine, das war beim Amiga schon so mit so einem Kackding daneben. Und beim, genauso gut, der Standfuß soll wohl auch nicht dabei sein. Da lasst uns einfach mal drauf ein und schauen uns das mal so ein bisschen an. Ich würde aber gerne wissen, was ihr da draußen davon haltet. Schreibt uns doch mal auf den euch oder bekannten Kanälen auf Instagram und Co. PS5 Pro geil oder nicht geil? Oder kauft ihr euch eine? Und warum kauft ihr euch eine? Oder warum würdet ihr euch nicht kaufen? Und auch Grüße an Circuitboard. Auch da mal Infos an Dennis, damit der so ein bisschen was nächstes Mal vorlesen kann, was da so an Meinungen zu der Konsole da ist.
Ja. Dennis, sowas zu sagen. Auf jeden Fall. Wollen wir über den, also zum Laufwerk selber, du kannst das unten drunter klemmen. Also das, ich habe da so ein, ich weiß jetzt nicht.
Und wird drunter? Die ja noch höher.
Ja, die wird, also schlimmer als eine PS5, also normale PS5 wird es nicht. Also das ist praktisch irgendwie, wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, ich meine, ich habe ja jetzt auch nur die Infos von vor einer Stunde, dann kannst du das Laufwerk irgendwie da so drunter klicken.
Okay.
Also du nimmst ein so ein Ding ab und klickst das Laufwerk da drunter. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ich sag mal, auch wenn wir es in der Vorbesprechung mal kurz hatten, 799. Also, Ich will ja.
Also oh, ich habe übrigens noch gerade eine ganz neue Info bekommen. Also 799,99 ohne Blu-ray-Laufwerk. Das Laufwerk ist PS5-kompatibel, kann dort auch angeschlossen werden und ist für 119,99 extra nochmal verfügbar.
Wie bei der Slim, ne?
Mhm. Ja, und dann bestelle ich mir schon mal ganz schnell ein Laufwerk.
Wobei ich dann wiederum sagen muss, die Kombination, ja, was heißt so teuer? Ich sag, die Leute, die jetzt loslaufen, sich ein iPhone 16 kaufen für 1.926 €, weil sie damit ein bisschen Instagram machen und so. Das ist immer so, wie man das für sich selber empfindet. Ich finde allerdings, um einen, als Gelegenheitsspieler den Update zu machen, ist mir der Preisschritt da ein bisschen zu groß.
Ja, ich denke mal, die sprechen ja auch keine Gelegenheitsspiele an. Aber es ist immer noch günstiger, sich eine PS5 Pro zu kaufen, als einen Gaming-PC zu Hause hinzustellen.
Ja, ja.
Weil allein die Grafikkarte kostet schon so viel wie die Konsole. Ja. Je nachdem, was für Karte man sich natürlich holt. Deswegen, also in der Hinsicht ist
man kann ja auch, ist oder man kann eine alte Grafikkarte nehmen und uns 2 Jahre lang die Ohren voll jammern, dass man sich eine neue Grafikkarte kaufen will.
Ja, als ich mir eigentlich kaufen wollte, waren die Preise eigentlich alle furchtbar teuer. Dann wollte ich mir keine kaufen, weil die Karte mir an sich zu teuer so war. Jetzt habe ich ja eine. Also,
ja. Also ich finde, man kann ja zumindest, man muss das in Relation sehen, du kannst ja, wenn du jetzt Gelegenheitsspieler bist oder nur so halb interessiert, sage ich jetzt mal, willst aber trotzdem so ein Ding haben, kannst du deine PS5 verkaufen.
Und ja, hat der PS5 für 20 verkaufen. Euro bei eBay Games.
Nö, aber du kannst
ah, GameStop, sagen, Entschuldigung.
Aber du kannst ja sagen, so, meine PS5 will ich jetzt nicht mehr haben. Natürlich, ein bisschen Preisdrop wird sein, wird dabei rauskommen, 300-400 € vielleicht gebraucht.
Glaube ich nicht mehr. Die kostet doch nur noch, glaube ich nicht mehr. Die kostet doch teilweise schon im Angebot 4,29 mit Laufwerk.
Also, guck einfach mal, Kleinanzeigen.
Ja, gut, ist ja egal.
Aber ich weiß, was du meinst. Ja schon mal 300, ne? Genau, 300 € kriegst du auf jeden Fall für deine alte Konsole.
Ja, 300 € würde ich auch sagen.
So, und ich meine, letzten Endes, ihr hört es wahrscheinlich schon raus. Also, ich werde wieder zur Karte greifen.
Alles, ne? Alles, ja, okay, alles andere wäre mir auch.
Wir sind ja auch reich, interessiert uns ja auch nicht.
Das hat mit reich nichts zu tun, aber ich habe tatsächlich ein gutes Marktgespür. Also ich hatte mir schon Geld zurückgelegt dafür.
Mann, Junge, dafür du hättest jetzt sagen müssen, ja genau, deswegen kommt dieser Podcast ja auch für euch völlig kostenfrei, Paywall und sponsorenfrei, zu euch auf die Ohren. Ihr müsst nur abonnieren und mal ein Like da lassen.
Genau, und dann kommen wir noch mit der Schiene, ihr könnt bei uns bei Patreon unterstützen, dann fragen sich Leute, wieso sollten wir euch unterstützen, wenn ihr alle reich seid?
Ja, ja, klar. Also ich nehme auch nur über ein goldenes Mikrofon auf. Ne? Das ist echt Gold, ne?
Ey, was da so glänzt, mein Gott.
Meine Rolex ist gerade verrutscht. Seht ihr die? Guck mal, die ist so dick, die sieht man gar nicht, ne?
Ich habe nicht gesagt, an was wir reich sind. Wir können auch einfach nur reich an Erfahrungen sein.
Also ich bin reich an Bauchspeck. Das ist toll.
Da arbeite ich dran, bei mir ist weg. Aber ich habe letztens einen lustigen Reel gesehen, da sind zwei Typen, der eine sagt, ey, was hast du für eine Uhr? Ich habe eine Apple Watch. Und was kann die? Ja, die kann zeigen, wie viele Schritte ich am Tag aufnehme. Und deine? Ja, meine zeigt, dass ich reich bin.
Naja.
Richtig schön asozial, ey.
Gut, also ich sag mal, das PlayZ 5 können wir soweit vielleicht erstmal haken, bis wir mehr wissen.
Gucken wir mal positiv in die Zukunft. Ich hoffe nur, und den Wunsch habe ich wirklich inständig, dass derjenige, der so eine Konsole haben will, diese auch bekommt.
Ja.
Damit dieser unsägliche Zweitmarkt und Abzockmarkt nicht wieder in Wallung kommt. Aber ja, wahrscheinlich, wie immer im Leben, du müsstest normalerweise nämlich eine bestellen, weil wahrscheinlich kriegst du dann wieder keine, dann kannst du wieder für 1.000 € das Ding verballern und
Mach ich tatsächlich. Also ich muss es jetzt auch so tun. Leider, also für mich ist das gerade blöd, weil ich bin da gerade eigentlich anderweitig beschäftigt und ich habe da eigentlich gar nicht groß vor, da mir ungefähr 800 € auf meine Karte da zu ballern. Ja. Aber tatsächlich, werde ich mir dann Workaround basteln müssen.
Es ist, wie es ist.
Und hoffen, dass ich eine abkriege. Also wenn nicht, ich werd keinen Scorper-Preis bezahlen. Tue ich nicht. Ich kann die wieder bei GameStop vorbestellen. Wenn ich die bei GameStop vorbestellen kann, dann mache ich das sofort, weil da habe ich immer alles gekriegt. Ansonsten muss ich halt hier Jeff Bezos seinen Laden da nehmen, ne? Also Amazonien.
Ab wann gibt es die Bestellmöglichkeit, Chris? Hast du da irgendwas
gesagt? Was hatte ich gesagt? 26. September?
26.09. ja.
26.
September. Dann kann man bestellen.
Ja, kannst du die vorbestellen, also, genau.
Das ist jetzt ja die Frage. ehrlich gesagt. Das ist die Frage, ob nicht die Reseller vorher schon Vorbestellungen annehmen.
Das kann ja sein. Und dann leiten die Bestellung an die letztendlich weiter. Also ja. Die Idee ist ja nicht schlecht, dass du sagst, okay, du kannst ab dem 26. September die Konsole vorholen. Dann wissen die ungefähr so, die Leute wollen doch mehr haben, als wir gedacht haben. Und können vielleicht noch ein bisschen an der Produktion schrauben oder sowas, weil die Konsole wird jetzt nicht fertig im Regal liegen. Die werden wahrscheinlich noch fleißig gebaut, die Dinger gerade. Oder fangen gerade erst an. Nee, das glaube ich nicht. Und deswegen, also wobei die Vorbestellung startet am 26. September wahrscheinlich nur über Sony und der Rest läuft dann, wie du gerade sagtest, dann über die Händler, die sich dann bei Sony dann entsprechend, auch wenn dann irgendwie die Händler kein Geld verdienen. Ach, für Händler gibt es bestimmt Spezialpakete.
Ja, ja. Gut, ich hätte gesagt, wir hüpfen dann zum nächsten Thema.
Ja.
Das war ein Thema, glaube ich, was ich so ein bisschen reingebracht habe.
Yep.
Und zwar, was soll ich sagen? Ich habe mit Guild Wars 2 angefangen.
12 Jahre zu spät, aber besser spät als nie.
Und dabei ist der erste Teil so viel besser als der zweite gewesen. Also aus der Erinnerung raus, emotional verklärt.
Ja, eigentlich ist das Tutorial. Aber ist doch schön. Guild Wars 2, wie gerade gesagt, 12 Jahre zu spät, weil das Spiel ist ja im August 2012 erschienen.
Ja.
Und du hast es jetzt für dich entdeckt, beziehungsweise nicht nur für dich alleine, du spielst ja, glaube ich, mit jemandem oder so. Also das spielt man ja eh nicht alleine.
Ja, ich spiel mit drei Leuten, wir haben zu dritt oder zu vier zusammen angefangen, ja.
Ja. Ja, genau. Ist doch gut.
Ich weiß es nicht, also ihr habt es ja damals auch mal gespielt. Also für mich war es so, ich hatte mir die Beweggründe, also erstmal, ich habe natürlich, wenn du MMO-Spieler bist, dann vermisst du irgendwie irgendwas, weil du bist immer auf der Suche in anderen Games, aber du findest es nicht so richtig. Ne? So das typische MMO-Feeling halt. Und ich habe ja vor ein paar Wochen mit WoW eigentlich aufgehört, weil Cataclysm für mich mich nicht so richtig begeistern kann.
Siehst du das Entsetzen mit Dennis sein Gesicht?
Ja. Ja, du kannst, richtig. Also das Ding ist einfach, ich hab einfach ein Spiel gesucht, was mir das gibt, was irgendwie WoW auch kann, aber was mich zeitlich ein bisschen flexibler gestalten lässt.
Ja. Gut, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt.
Weil Dennis jetzt hier so ein Mist macht. Nee, aber ich wollte halt zeitlich flexibel bleiben. Das war so.
Wieso, bei WoW bist du nicht flexibel gewesen?
Ja doch, nee. Da ist er einfach aufgestanden, hat den ganzen Tag gespielt und dann ins Bett gegangen.
Nö, ich muss ja noch nebenbei ein bisschen arbeiten, ne? Aber was ich halt meine, ist halt, also es gibt ja einen Unterschied in MMOs mit der Progression. Also das eine ist eine Horizontal Progression. Also da geht es also immer weiter, es kommt ein neuer Patch, du kannst dein Gear wegwerfen, du brauchst neues Gear, sonst bist du ein Loser. Entschuldigung, das ist die Vertical Progression. Und dann gibt es noch diese Horizontal Progression, also dass du dein Gear einfach irgendwann hast, dass du damit eigentlich immer weiter spielen kannst, dass du halt dann nur noch geringfügige Upgrades kriegst oder kosmetische Upgrades oder einfach nur neuen Content, den du mit dem alten Gear halt auch spielen kannst. Ne? Und so ist Guild Wars 2. Und das ist cool. Weil was du dir halt erspielst, das kannst du halt auch benutzen. Es ist nicht so, es kommt ein neuer Patch und du kannst wieder alles wegwerfen. Ja? Wie war das denn für euch? Ich meine, ihr habt ja auch beides gespielt. Ihr habt ja WoW und Guild Wars gespielt. Wie waren eure Impressionen damals und
also
heute?
Wir haben damals ja Guild Wars angefangen, das war ganz witzig. Wir haben die Demo gespielt, glaube ich. Dann haben wir lange
Zeit... Hatten wir bei Guild Wars die Demo gespielt?
Nee.
Ich glaube, wir haben uns das einfach gekauft, weil wir gesagt haben, boah, wir hätten mal Bock auf sowas. Das ist völliges Neuland für uns. Wir holen uns das einfach
ich
mal.
Ich weiß noch, wie wir zu WoW gekommen sind.
Da haben wir die Demo gespielt.
Ich gleich noch. Ja, ist schlimmer. Das war, also da erzähle ich gleich mal, wie es war. Wie sind wir an Guild Wars gekommen?
Ich glaube, wir hatten einfach irgendwann mal Bock da drauf. Wir haben uns halt ein Spiel gesucht, was wir alle gemeinsam spielen können. Was jetzt nicht so ein Ego-Shooter oder Company Heroes gab es noch nicht.
Haben wir nicht erstmal eine Demo gehabt oder so, wo wir nur in dem Tutorial erstmal unterwegs waren und dann?
Ich weiß nicht, ob es denn eine Demo gab.
Warte, also ich kann ja wohl mal sagen.
Aber auf jeden Fall haben wir super lange in dem Tutorial rumgehampelt und gedacht, boah, dieses Spiel ist ja unglaublich groß, bis wir gemerkt haben, oh, hier geht's ja noch weiter. Wir haben viel Tutorial gespielt und haben wir wirklich in LAN-Partys, also mit 8, 9 Mann. Wir wussten auch nicht, dass man die Hauptmission macht, dann zum nächsten Punkt kommt, sondern wir sind quasi an einem Abend mehrere Stunden lang durch das Gebirge gezogen zur nächsten Stadt. Also da kannst du mal sehen, ja, wie unerfahren wir waren. War aber eine geile Zeit. Guild Wars 2 haben wir dann im Zuge des Releases dann gekauft. Haben maximal, ich würde sagen, vielleicht einen Monat oder so gespielt. Und dann saß ich irgendwann in der Badewanne und irgendwie kam dieses Thema WoW immer hoch. Und dann, da gab es noch die geilen EB Games, war das ja noch damals nicht Games, aber EB Games, ne, Chrisl? Mhm. Und da gab es ja immer diese geilen Zeitungen. Und,
achso, ganz kurz, ich will kurz reinwerfen. Ich glaube, wir haben den monatlichen Beta-Test gespielt gehabt.
Das war's, genau. Also wirklich von Anfang an. Dann habe ich in der Badewanne gesessen. Ich muss dazu sagen, wir hatten damals eine Badewanne in ein Waschbecken und Toilette getrennt. Und dann irgendwie dann zum Vorhang und dann saß ich da drin und habe dann jemanden Chris gerufen. Und dann haben wir uns meistens irgendwie unterhalten, wenn ich in der Wanne war. Und dann dachte ich, ja, wir müssen mal hier, glaube ich, hier WoW machen.
Ganz, ganz wichtig, es war Schaum in der Wanne. Ich habe nichts gesehen, ne? Also ganz wichtig.
Ja, und dann haben wir WoW angefangen zu spielen. Ich weiß noch, es gibt noch einen Post auf WarTower.de von Mako, so richtig abhaten, so, boah, scheiße, WoW, und richtig, ne? Ich bin hier Guild Wars, Hardcore-Fan. Ja, ja, gut, hat sich dann erledigt gehabt. Und dann sind wir irgendwann abgewandert. Und wir sind allerdings WoW auch erst angefangen, knappe 8, 9, 10 Wochen, bevor Burning Crusade rauskam. Mhm. Oder ja, vielleicht auch 3 oder 4 Monate. Also als wir Level, warte mal, 65 war die erste höchste Stufe, ne?
60, ja.
Wir waren Level 55 und relativ gut dabei und relativ stark dabei zu spielen und auch zu farmen und zu machen. Ich wollte noch die Mondrobe haben als Magier und sowas, also richtig schon Arbeit reingepackt. Und da kam dann Burning Crusade quasi raus. Da waren wir noch nicht Max-Level. Da waren wir, glaube ich, 56, 57 oder irgendwie sowas um den Dreh.
Also ich kann ja mal kurz erzählen, wie es heute so ist. Also Guild Wars 2 gibt es auf Steam. Ne?
Ja.
In euren Erinnerungen vermischt ihr so ein bisschen was, weil Guild Wars 2 kam erst 2012 raus. Das heißt, EB Games gab es da schon nicht mehr. Das muss ich
mal korrigieren. Ja, das hieß für uns lange Zeit EB Games.
Wenn ihr das auf Steam oder also wenn ihr das auf Steam downloadet, dann könnt ihr kostenlos spielen. Also ihr habt ja zumindest die Hauptstory, also beziehungsweise die Hauptwelt, also die erste Welt, die es gab, könnt ihr einfach spielen. Ihr habt leider, also wie es immer ist, bei Free Accounts habt ihr halt begrenzten Zugriff aufs Auktionshaus. Also ihr könnt nicht alles verkaufen und kaufen. Ihr könnt das Ingame-Mail-System nicht benutzen. Das macht man einfach, damit diese ganzen China-Yogis da nicht alles looten. So, davon gibt es aber nicht so viele tatsächlich in Guild Wars. Ich ziehe jetzt immer mal wieder Vergleiche zwischen WoW und zwischen Guild Wars, weil ich finde, dass man das schon vergleichen sollte. Was ich geil finde, ist, hier meine Kumpanen und ich, wir haben dann 2, 3 Tage gespielt, hatten festgestellt, Alter, das ist so von der Grafik und von der Story, ne? Wenn du das mit WoW vergleichst, das kannst du nicht vergleichen, weil da ist in jedem scheiß Baum steckt irgendein Detail. Also das haben die wirklich mit sehr viel Liebe haben die das gemacht. Auch von der Story her, das ist sehr viel vertont, es gibt sehr viel Sequenzen halt auch. Tatsächlich manchmal sogar ein bisschen langatmig, muss ich sagen. Aber auch von den Effekten her, so der Charakter, also wie gesagt, ich als WoW-Spieler mit über 17 Jahre Erfahrung jetzt, ne, der fühlt sich dann natürlich ganz anders abgeholt, sage ich jetzt mal. Wenn er sieht, okay, dein Char, den du spielst, du machst gerade eine Attacke und da bewegt sich was, das ist nicht der Feuerball, das ist nicht der Frostblitz, das ist nicht der Arcane Blast oder irgendwas aus WoW, sondern das ist halt einfach, okay, da explodieren Dinger, da kommt ein Vulkan aus dem Boden und dann sprengst du den ganzen Scheiß und dann hast du noch unterschiedliche Elemente, also ich spiele Elementalist. Das war für mich, bei der Klassenauswahl hieß es so, okay, die schwerste Klasse in Guild Wars ist Elementalist, alles klar, Challenge accepted, mache ich. Ne? Das waren so die Gründe, warum wir dann gesagt haben, in unserer Gruppe, dass wir sagen, okay, wir investieren jetzt einmal diese 106 € waren das, kaufen alle 4 Add-ons plus das 5. auch noch, das gab es zu der Zeit noch nicht. Ja, das ist ja Jauntier Wilds und das zahlst du einmal, bist fertig.
Ja, du hast keine monatlichen Kosten, ne?
Nö.
Ich glaube, das haben die immer mal umgestellt, oder? Das war doch bestimmt früher auch mit
Guild Wars hatte nie ein Abo-Modell.
Ah, okay. Ja, ich war mir da nicht mehr so sicher.
Also da, wie gesagt, und da muss ich halt sagen, so fürs so vom ganzen Roundup passt das gerade einfach sehr gut in mein Leben, muss ich sagen. So. Weil, sag mal, die Zeit für ein MMO hätte ich tendenziell. Ich könnte auch 3 oder 4 Abende oder auch, wie es früher war, 7 Abende die Woche raiden. Ich habe nur keinen Bock. Also ich will das nur nicht. Ich habe Verbindlichkeiten, wie jetzt unser Podcast, der ist immer terminiert. Das habe ich gerne so vom Zeitmanagement. Aber den Rest bin ich gerne Herr über mich selbst. Ne? Möchte ich gerne, ja, heute mache ich mal dies, morgen mache ich mal jenes. Neben der Arbeit natürlich, ist klar.
Das ist, wenn man lange Single ist, dann ist man das immer auch, Chris, Herr über sich selbst.
Ja.
Also für mich. Spaß. Aber ich weiß, was du meinst. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wie ist denn bei Guild Wars jetzt das Thema Serverstruktur? Weil wir haben gerade spaßhalber gesagt, ja, RP-PVE ist Doppel-Mumu-Server. Wie ist es nochmal bei Guild Wars? Ist es PvP-Server oder ist es da auch.
Gibt es da vor allem solche Trennungen?
Genau. Also vorweg, falls ich jetzt hier Scheiße erzähle, liebe Zuschauer, bitte korrigiert mich, wie Dennis gerade schon sagte, das Spiel ist riesengroß und ich spiele es erst seit 1,5 Wochen, also ich habe noch nicht so viel Einblick. Also soweit ich weiß, PvE und PvP-Server gibt es nicht. Es gibt, also die Struktur ist serverübergreifend, so ähnlich wie in WoW zum Beispiel Retail, dass du kannst praktisch in einer Gilde sein, wo der Gildenmeister auf einem ganz anderen Server ist. Das geht. Na, du kannst auch mit Leuten zusammenspielen, die auf einem anderen Server sind. Das geht einwandfrei.
Okay. Das ging aber bei Guild Wars 1 auch schon damals, weil da gab es ja auch zum Beispiel, wenn die ein Server aus einem Kontinent die Halle der Helden erobert hat, dann war ja der Riss quasi offen, wo dann auch man auf verschiedene Server und so aus der ganzen Kontinentbereich zusammenkam und sowas. Also von daher. Gut, übrigens hatten wir bei WoW und bei Guild Wars auch manchmal Mitspieler, die gefühlt vom anderen Planeten kamen, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Ja, das hast du immer noch. Also, wo du gerade von Mitspielern redest, ich kenne ja jetzt nur diese sehr toxische WoW-Community. Ja? Ich muss ja sagen, da ich selber immer in Top-Ranks gespielt habe, war ich vielleicht auch selber nicht immer der Netteste. Na, also ich habe eigentlich meistens nichts gesagt, aber ich habe es halt auch geduldet, wenn die Teamkameraden halt jetzt nicht das beste Verhalten am Tag gelegt haben. Ne? Bei Guild Wars muss ich sagen, das, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Ich wurde 80 und hi, ich bin neu, ich mache dieses Dungeon das erste Mal. Ich habe mich aber informiert. Ja klar, komm mit, wir zeigen dir ein paar Tricks und bla und blub. Also bis jetzt muss ich sagen, wurde ich da
das ist der super Unterschied aufgenommen. Zwischen einem. Das ist der Unterschied, wenn man vorher auf einem PvP-Server war und jetzt auf einem vernünftigen Server spielt.
So ja,
war
das doch, bei WoW doch, auch. Das stimmt doch nicht.
Nein, ich das hab, haben
ich
wir
bei das WoW. War ja, ich, also ich hab bei WoW, egal, aber ich habe auch schon auf einem PvE-Server gespielt. Die waren genau solche Arschgeigen.
Ja, vielleicht aber, weil du dann gesagt hast, scheiß PvE-Server.
Ihr PvE-Wichser, ich bin jetzt hier, um euch zu ruhlen. Was? Ich vermute mal, wahrscheinlich hat es, also als wir gespielt haben, Dennis, ist ja schon viele, viele Jahre her, und ich muss sagen, die waren auf dem PvE-Server, waren die Leute alle wirklich durch die Bank weg. Die sind ein bisschen knatschig geworden, wenn du plötzlich in den Chat irgendwelche Großbuchstaben reingehauen hast oder nicht darauf geachtet, nicht die Etikette bewahrt hast.
Oder plötzlich da haben die schon im besten Fall mit auf die Insel gekommen bist.
Genau, aber ich glaube, das war dann meistens der lokale Chat oder so, ich weiß es nicht. Und ich denke mal schon, das ist aber oft so, dass dann im Laufe der Jahre die Community immer toxischer wird, weil die halt selten neue Leute reinlassen, weil die einfach keinen Bock haben, sich mit denen zu beschäftigen. Der Vorteil bei Guild Wars ist wahrscheinlich, dass das Spiel, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber wahrscheinlich ist da die Spielerschaft auch schon eine Ecke kleiner als bei WoW und vielleicht auch wechselhafter sogar, weil du halt dieses Spiel boah.
Das ist ein Hut gewesen.
Genau.
Ich liebe dieses neue Kamerading. Ach, Dennis.
Ah.
Hier, guck bitte. Das war ein Hut.
Cowboy-Hut. Also, für jetzt machen wir ASMR. Nicht ASMR. Jetzt lassen wir die freundliche Stimme aus dem Hintergrund erklären, was gerade zu sehen war. Ein Penis und Titten. So. Jetzt sind die Zuschauer,
Zuhörer auch abgeholt. Das war ein Cowboy-Hut.
Na, genau. Ja. Wobei ich, genau, die Spielerschaft. Ich denke mal, das war bei Guild Wars, ist es wahrscheinlich so, weil du ja sagtest, wegen Verpflichtungen und so weiter, bei WoW zahlst du immer noch monatliche Gebühren, oder?
Ja, 20 Euro.
Ja.
20?
Bei Guild Wars war mal weniger.
12,99 €.
Da müsste der
Dinosaurier
lachen.
Nein, das mal Spaß beiseite. Ist das?
Nein, 20 Euro.
Je weniger Spieler spielen, desto teurer werden die Gebühren.
Sorry, damals haben wir gedacht, oh, wenn irgendwann mal weniger Spieler kommen, dann werden sie es mal reduzieren auf 9,99 €, damit es attraktiver wird. Aber 20 Euro im Monat finde ich ja unverhältnismäßig.
Die müssen auch die Managergehälter bezahlen.
Boah, das wäre schon gut. Ich meine, 12,99
Euro. Also Monatsabo, ne? Wenn du Jahresabo machst, dann zahlst du weniger.
Aber ja, ist ja das Gleiche.
Wo du das aber gerade sagst, Spielerzahl, ne?
Ich ja, warte mal, ganz kurz, soll ich mich zu Ende führen? Bei Guild Wars ist die halt wahrscheinlich stark schwankend, weil wenn du sagst, boah, ich habe jetzt mal keinen Bock auf Guild Wars, dann lässt es einfach liegen. Und hast nicht den Dank, ah, ich muss das Abo on, sondern, und wenn du sagst, boah, ich hätte mal wieder Bock reinzugehen, startest es einfach und spielst sie wieder. Da bist du wahrscheinlich viel entspannter an der ganzen Sache dran, als wenn du monatlich für das Spiel spielen musst, dann kommt irgend so ein Noob um die Ecke gelaufen und sagt, ich habe keine Ahnung davon. Da denkst du, da will ich mein Geld aber anders investieren, als irgend so einem Vollhonk zu helfen.
Ja, das ist ja, das kannst du so jetzt nicht ganz sagen. Also, die haben ja schon ihre Hausaufgaben gemacht, den Spieler täglich einzuloggen. Ne? Also das ist halt auch noch ein Thema zur Spielerzahl selber. Guild Wars, ich habe gestern geguckt, hat um die 17 Millionen Guild Wars. Mhm. WoW 6, glaube ich, oder 4.
Ne? Was? War das nicht mehr?
Nee, also auch mit Dragonflight ist es jetzt nicht so viel mehr geworden. Oder
ich hatte eine Erinnerung.
Mit War Within, was jetzt draußen ist. Was ich aber noch sagen wollte zu diesem Thema mit den Spielerzahlen und so. Hm. Also Guild Wars ist halt unglaublich twinkfreudig. Und da du halt so schnell da levelst, ich war wirklich langsam, weil wir haben in der Gruppe gelevelt. Wir haben zu zweit immer gespielt. Und normalerweise, wenn ich das alleine machen würde, ich glaube, das würde ich in 4 Tagen hinkriegen. Hm. Jetzt habe ich eine Woche gebraucht. Weil man halt sich immer dann erst treffen muss, wann kannst du heute, wann kann ich heute, und dann sind aus 5 möglichen Stunden noch nur 2 geworden und ist immer ein bisschen spannend für mich, weil ich ja eigentlich dann so ein Ich-zieh-mal-eben-durch-Typ bin, aber hat irgendwie funktioniert. Naja, auf jeden Fall, das Schöne ist halt irgendwie so vom Endgame-Prinzip her, du machst halt deine Fractals, also Fractals sind praktisch ähnlich wie in WoW, die Mythisch Dungeons, ja. Da gibt es insgesamt 100 Stufen. Das ist halt cool, weil du halt immer wieder weiterspielen kannst. Also es gibt 4 Tiers, 1, 2, 3, 4, ganz normal. Das 4. ist das schwerste. Ja, und dann kannst du es halt so skalieren, wie du halt klarkommst. Und entsprechend passt sich dann halt auch der Loot und die Schwierigkeit der Mobs an und sowas, ne? Also, ja, ich finde, das ist eine runde Sache. Also ich muss sagen, ich habe wirklich Spaß. Und ich mag dieses Zwanglose gerade, auch wenn ich dann wahrscheinlich wieder in irgendeine Truppe joinen werde, die halt fixe Zeiten hat und aktiv raidet, weil ich das einfach sehen will. Aber bis jetzt gibt es 5 Daumen nach oben von mir. Also
sehr schön. Ne? Ich habe auch noch Guild Wars, aber ich glaube, ich finde es nicht mehr wieder.
Lass dich bei Steam runter.
Ich weiß nur, dass ich gerade keinen emotionalen Zugang oder zeitlichen Content habe, um mich nochmal in so ein MMO einzuarbeiten gerade.
Nee, habe ich auch nicht. Dafür habe ich andere Projekte. Ihr wisst ja, mein eigenes Computerspiel zum Beispiel.
Ja.
Aber es ist halt doch schön,
wenn... Aber halt uns mal auf dem Laufenden, würde mich mal interessieren, also wie sich das so entwickelt. Ich habe übrigens, würde ich gerne gleich noch, wenn wir das haben, noch ein kleines Breaking News Thema einwerfen. Eine Kleinigkeit nur, weil es so ein bisschen...
Ja, mach doch.
Ja. Wir wissen ja noch alle, auf einem der letzten Aufnahmen, wo wir auf der Retrobörse in Herten waren, hat sich doch Dennis Rule of Rose gekauft.
Mhm. Ah, geil. Ich wollte das auch noch bringen. Aber gut, dass du es jetzt machst. Ja.
Also, Rule of Rose, für die, die es wissen oder nicht wissen, ich wusste zum Beispiel vorher nicht, ist ein sehr seltenes und damit auch ein sehr teures PlayStation 2 Spiel. Und es wurde, da es in UK nie veröffentlicht wurde offiziell, aufgrund von Gegenstand moralischer Kampagnen in Europa, weil der damalige Justizminister der Europäischen Union, Franco Frattini, behauptet, das Spiel halte obszöne Grausamkeit und Brutalität. Deswegen wurde es halt quasi zwar veröffentlicht, aber die Veröffentlichung in Großbritannien wurde nicht durchgeführt. Daraufhin kletterte der Sammlerwert extrem hoch und war so irgendwie bei 600 US-Dollar. Und jetzt kommt das Spannende, es ist eine relativ große Menge versiegelter Spiele in Italien aufgetaucht, die jetzt quasi in den Markt gekommen sind und den Sammlerwert aktuell so, man sagt, auf 300 Dollar halbiert haben. Boah. Bis die wahrscheinlich wieder ausverkauft sind.
Bis die wieder
weg sind. Die Frage ist, Dennis, hast du dir schon ein Exemplar für 300 Euro gesichert, damit du deinen Mischkaufpreis runter reduzieren kannst?
Nee. Hatte ich heute erst das Thema mit meinem Kumpel, dem Alex. Weil Alex hatte sich eins von diesen Exemplaren bestellt, weil es nämlich sealed ist. Und ich glaube, es hat 340 Euro oder irgendwie sowas gekostet. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir kein Exemplar davon geholt. Warum nicht? A, weil ich es schon habe. Und B, ihr erinnert euch, ich habe es damals in Kombination mit Tron Bonn gekauft. Mit eines der seltensten PS1-Spiele. Ich habe damals bezahlt, ich glaube, 500 Euro, glaube ich. Irgendwie sowas. Oder 450. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich weiß es nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist aber trotzdem, wenn ich jetzt das Tron Bonn im Marktwert sehe, war mein Rule of Rose immer noch günstiger, obwohl es nicht zielt war. Also Rule of Rose, das Exemplar, was ich besitze, war nicht zielt. Also ich würde eh kein Zielt-Spiel kaufen.
Das ist ja schließlich auch mal ein Spiel, ne?
Nee, ich würde das, ihr kennt meine Prinzipien. Ich bin kein Grading-Typ, ich bin kein Wertanlagentyp. Mich juckt das nicht. Und ich habe immer gesagt, wenn dass alles, was ich besitze, ab morgen nur noch 1 Euro wert ist, ist astrein, dann baue ich nämlich an, dann kaufe ich noch mehr. Wie gesagt, mich juckt das nicht. Also, ich hoffe tatsächlich, oder ich finde, es ist meine persönliche Empfindung, auch wenn es ein kleiner Hate ist, ne, dass alle die sich damals eins von den knappen Exemplaren gekauft haben, wo es echt weniger davon gab, um das graden zu lassen und in eine Vitrine zu stellen, ich hoffe, ihr überdenkt euren Scheiß mal. Ja? Ich hoffe ja, also wirklich, ich hoffe, ihr überdenkt euren Scheiß mal, was ihr so mit dem Hobby macht. Ja? Muss ich wirklich sagen.
Ne? Richtig.
Aber gut. Wieso, die haben doch das Hobby Geld verdienen. Das hat doch nichts mit Spielehobby zu tun.
Genau. Aber die machen mit dieser Art und Weise mein Hobby kaputt.
Ja, das ist nicht gut.
Also sie erschweren es zumindest auf vielen Ebenen.
Ja, also und das leider. Ist halt, leider. Wie gesagt, ich muss auch sagen, ich verstehe den Typen auch nicht. Also das ist ja ein Händler, der diese Palette da gekauft hat. Oder der diese Palette da hat. Und auf so einer Palette gehen halt viele PS2-Spiele drauf. Ne?
Ja,
ich hätte immer nur maximal 3 Exemplare angeboten. Hätte die verkauft, hätte wieder 3 angeboten. Hätte die wieder verkauft, da hätte ich den Preis oben gelassen. Also nochmal, mir ist es Latte. Mich juckt der Scheiß nicht. Ne? Aber so hätte er halt mehr Reibach damit machen können. Aber gut.
Naja. Ja. Dann würde ich pauschal sagen, fahren wir mit Rennwagengeschwindigkeit zum nächsten Thema, wa?
Boah, Warte, ich hole eben meinen VW Käfer.
Genau. Weil Dennis möchte uns gerne was erzählen.
Ja, was heißt, ich möchte euch das erzählen?
Ja, du wirst dazu gezwungen, also möchtest du uns
was
erzählen.
Das ist ja was anderes, genau. Wir haben ja so ein bisschen schon privat drüber gesprochen und ich hatte die letzten Tage noch mal wieder die PlayStation an und habe Gran Turismo 7 gespielt und das war so der Aufhänger. Und dann hat Chris mir 1-2 Fragen gestellt und dann haben wir gesagt, naja gut, dann können wir es auch im Podcast behandeln. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen auch noch. Und zwar, Chris, möchtest du einleiten, worum es geht?
Ja, kann ich machen. In früheren Episoden hat man ja mitbekommen, dass Dennis sehr gerne Gran Turismo gefahren ist, hat seinerzeit dann auch Lenkrad und Stuhl und so weiter und ist da sehr schnell unterwegs gewesen auf der lass die Half-Life-Box da stehen. Arschloch. Wo war ich? Genau. Genau, ich schieße ihn. Piu, piu, piu. Ich hole gleich auch meine Figuren hier. Nein. Und der Dennis ist halt sehr schön über die Nordschleife gefahren mit verschiedenen Fahrzeugen. Und Platin. Hatte
Platin,
genau, eines der wenigen Platin-Spiele von ihm. Und hat jetzt letztens die Möglichkeit gehabt, die Nordschleife auch selbst einmal als Gast und einmal selbst hinterm Steuer zu begutachten und festzustellen, dass die Strecke auf dem Computer doch einfacher zu meistern ist wahrscheinlich als mit einem echten Fahrzeug. Beziehungsweise möchtest du uns erstmal was über die Beifahrt erzählen, also wo du mitgefahren bist, erzählen vielleicht?
Tatsächlich. Und
was das für ein Fahrzeug war vor allem?
Tatsächlich verknüpfe ich das mal so ein bisschen zusammen. Also Gran Turismo 7 ist ja so mein Spiel gewesen. Ich bin jetzt nicht der Simracer, dafür habe ich das Equipment nicht da. Aber ich denke, mit einem richtigen Lenkrad und einem Pipapo ist Gran Turismo 7 schon eine sehr, sehr gute Option, um auch relativ realistisch ans Spielgefühl zu kommen. Vielleicht kleiner Exkurs. Es gibt ja durchaus auch diese GT Academy, die ja auch in Gran Turismo und im Film verfilmt wurde, wo ja zum Beispiel der aktuelle GT3-Fahrer bzw. DTM-Fahrer Arjun Maini aus Indien, der hat diesen Weg gemacht. Er hat lange Zeit nur auf Gran Turismo gespielt, ist dann in so ein Auto gesetzt worden, war auf Anhieb einfach so gut und schnell, dass man ihm die Chance gegeben hat, Profi-Rennfahrer zu werden. Das ist natürlich für uns ganz weit weg, aber ich liebe trotzdem seit Ewigkeiten schon Autorennspiele und Gran Turismo 7 war halt ein sehr realistisches Thema und hat auch in ihrer Fahrzeuglizenzprüfungsarie ja auch in der letzten Prüfung die unter anderem Nordschleife gehabt, wo du einzelne Sektoren mit einem GT3-Fahrzeug erfahren musstest. Und naja, langer Rede, kurzer Sinn, das habe ich auch alles gemacht und ich glaube auch, dass man die Strecke, den Verlauf dort gut lernen kann, vielleicht auch so ein bisschen sich die Ideallinie anfahren kann, aber als ich jetzt dort vor 3 Wochen selber war, hinterm Lenkrad, habe ich dann doch nochmal eine andere Dimension erlebt, also erstmal, die Taxi-Mitfahrt war in einem ganz neuen, der auch mittlerweile bei Gran Turismo 7 eingepatcht ist, 992 GT3 RS, also vielleicht mit dem schnellsten, krassesten Sportwagen oder Rennwagen mit Straßenzulassung. Das war einfach nur brutal absurd, was dieses Auto zu leisten imstande ist, selbst als Beifahrer. Es ist, ja, bringt dich einfach komplett an die Grenzen.
Von jemandem, mit jemandem neben der Steuer, der die Strecke kennt, ne?
Ist ein Porsche-Werksfahrer und Rennfahrer, Alex Hart war das in dem Augenblick. Meine Frau ist bei Christian Menzel mitgefahren, der sagt vielleicht auch dem einen oder anderen etwas. Ganz ehrlich, das war schon eine krasse Erfahrung. Wir durften 2 Runden mitfahren und also wenn ihr da auf sowas Bock habt und ihr habt die Möglichkeit, versucht es zu machen oder bucht euch mal so eine Taxi-Mitfahrt. Wir waren dankenswerterweise, da gehen nochmal ganz liebe Grüße aus, von Porsche eingeladen an dem Tag. Also wirklich, wirklich sehr, 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 sehr toll. Und durften halt alles umsonst genießen. Und dann haben wir völlig vollgepumpt mit Endorphinen, sind wir natürlich dann Richtung Heimat gefahren und haben gesagt, ach, weißt du, wir gucken nochmal. Und dann sind wir halt nochmal selber auf die Nordschleife gefahren. Diesmal auch wieder in einem Porsche, in einem GT4. Und das war aber dann eine Runde, die ich dann durchaus nicht mit Angst, aber mit einer Menge Respekt vollbracht habe und auch nicht ansatzweise in diesem, ich fahre jetzt Höchstgeschwindigkeit oder ich versuche jetzt irgendwelche Zeiten zu messen, weil ich sag euch, dieses Ding auf Konsole zu fahren ist eine völlig andere Dimension als auf der Strecke in Wirklichkeit. Die Gefühle, die Kompression in einzelnen Streckenabschnitten, also ich sag jetzt mal, jetzt ganz salopp gesagt, das Achterbahngefühl, wenn du nach unten gehst und der Bauch wird schwer oder du wirst nach oben, fährst über eine Kuppe und plötzlich merkst du, up, irgendwie verändert sich da was. Das kannst du an der Konsole nicht ansatzweise irgendwie simulieren. Und auch die Enge, also wenn du damit 150, wir sind mit 150, 160, 170 gefahren. Andere sind damit 230, 250 an uns vorbei. Und diese Strecke ist einfach schon extrem eng. Das ist also nicht vergleichbar wie Konsole. Ah, ich fahre da mal vorbei, bum, 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 bum. Und naja, wenn dann ein bisschen ist, dann fahre ich mal ein bisschen auf den Dreck. Also hab da gerade höchsten Respekt.
Wie ist das? Also klar, du kannst auf einer Konsole, wenn du ein Simracer bist, kannst du halt diese ganze... Ja, dieses Up und Down und diese ganzen Gehkräfte, die ich nachempfinde, das kann ich verstehen. Aber ich habe ja den Film Gran Turismo auch geguckt. Interessant ist es jetzt, wäre es vielleicht zu wissen, wenn du ein guter Simracer bist, die haben es ja bewiesen, kannst du auch ein guter Rennfahrer sein, wenn du dann natürlich Übung hast, wenn du mit diesen Gehkräften klarkommst. Weil das Mindset dafür hast du ja. Wie war das für dich, wo du jetzt sagst, okay, du bist ja auch Simracer, ich meine, du hattest ja auch mal ein Lenkrad und ein Stuhl und all das ganze Gedöns da stehen gehabt. Wie ist das für dich gewesen im direkten Vergleich? Außer jetzt diese Gehkräfte, dass du das zu Hause nicht
Also ich teile deine Frage mal auf. Ich glaube, dass ein sehr, sehr guter Simracer nicht automatisch ein guter, richtiger Rennfahrer ist, weil, das hast du gerade selber gesagt, die sportliche Komponente, und damit meine ich jetzt Nackenmuskulatur, grundsätzliche Konstitution und Fitness, schon gegeben sein muss. Weil, so klingt ein bisschen doof, aber da sind halt einfach ganz andere Kräfte nochmal, die auf dich wirken. Und das sind nicht die Beschleunigungskräfte, die dich einfach aus dem Leben nehmen, das sind die Bremskräfte. Das ist brutal, wo du am Ende quasi reingehst. Dann kommt noch das Thema Mut und Erfahrung ein Stück weit dazu. Ja, Teil 1 der Frage. Teil 2 der Frage, Dennis, hol mich nochmal kurz ab. Jetzt hat er gemutet.
Richtig. Also bin ich gerade selber raus.
Ach so, genau. Ich bin früher auch viel Kart gefahren und hab das auch gerne gemacht und war auch gut da drin. Halte mich auch für keinen schlechten Autofahrer und habe auch ein gewisses Talent dafür. Würde mich aber nicht dazu einordnen, dass du dann entsprechend schnell bist. Denn diese Erfahrung, das, was das Auto quasi macht. Und jetzt reden wir nicht nur von trockener, solider Strecke im Idealzustand. Wir reden ja auch von Nässe, von Dreck, von Öl, von
anderen Fahrzeugen,
die auf der Straße. Ja, genau. Vor allen Dingen das Schlimmste ist, du fährst halt irgendwo rein und da ist auf einmal eine Spur von Betriebsmitteln. Ob es Sprit ist, ob es Öl ist, ob es Kühlflüssigkeit ist. Das kriegst du ja nicht simuliert an der Konsole. In der Form überhaupt gar nicht. Oder es gibt Kurven, da, wenn du da quasi lupfst und vom Gas gehst, ich meine, guckt euch die Videos an, tippt nur einen Nürburgring Crashes und ihr seht ganz genau, da gibt es Streckenabschnitte, da fahren reihenweise die Autos weg und nicht umsonst ist Lenz einer der größten Abschlepper in Deutschland, also das ist schon nochmal eine andere Dimension. Ich glaube, dass du dich rantasten musst, ich glaube, dass du das häufiger fahren musst und häufiger erleben musst, um dich dann ranzutasten, dann könnte es funktionieren, aber vorausgesetzt Konstitution und Talent sollte schon ein Stück weit da sein, Hand-Augen-Koordination, Reflexe und das Thema, ich sag jetzt mal, wenn du 20 Jahre nur an der Konsole gespielt hast und sich dann in so eine Karre setzt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du rollst da relativ langsam durch die Gegend und dir wird kotze übel, ja, oder du versenkst das Ding mal ganz entspannt irgendwo direkt nach der dritten Kurve, irgendwo in der Leitplanke, weil da ist halt nichts mit Schutz, Auslaufzone oder sonstiges. Der Fehler wird nicht verziehen, auf gar keinen Fall.
Oder einfach Select drücken, Restart und weiter geht's.
Kommt ja dazu, wie viele Rennspiele haben wir mittlerweile mit Review oder
Zurückspulfunktion, ja, ganz schlimm, die Idee, ganz schlimm, egal.
Ich finde, wenn wir früher Grand Prix gefahren sind und du bist in Dreck gefahren, dann war das Rennen halt nach anderthalb Stunden vorbei, auch wenn du noch eine halbe Stunde vor dir hattest. Und wenn es noch eine Runde noch war, dann war vorbei. Oder du bist super langsam geworden. Also, was mir am meisten imponiert hat, ist aber, wie wenig die Simracing-Thematik. Ach so, genau. Du sagst gerade, die G-Kräfte werden nicht simuliert. Es gibt ja durchaus auch Simulatoren, die bewegen sich im Bereich eines Sportwagens, da reden wir von 40.000 bis 150.000 Euro, beweglich, hydraulisch und sowas. Ich glaube, dass du damit schon ganz gut was simulieren kannst, aber ich glaube, dass diese richtigen Up and Downs, also alles, was dazugehört, ihr wisst selber, wenn ihr einen Berg hochfahrt, auf einmal geht das Ohr zu, ihr müsst das Ohr entlüften und sowas. Das kannst du nicht an der Konsole simulieren, nicht ansatzweise. Oder ein anderes Beispiel, der Moment, wenn du auf eine Kuppe zufährst, also wir waren jetzt letztens im Sauerland, da sind wir ein bisschen schneller bei der Landstraße gefahren und dann hatten wir so 120 drauf und dann fährst du so eine Kuppe hoch und du weißt nicht, was hinter der Kuppe ist. Wenn dahinter ein Stau gewesen wäre, also vor uns zischten zwei Autos schon drüber, dieser Moment, wenn du da drüber fährst und du weißt ganz genau, oh fuck, jetzt, was kommt denn da? Das hast du an der Konsole nicht, weil an der Konsole, ja, wie gesagt, dann passiert das, was passiert. Aber in Wirklichkeit ist es dann nochmal ein ganz anderes Thema. Da fehlt dir die Eier. Ich sag mal ganz einfach die Eier, die du haben musst.
Also ich habe mal was Ähnliches gemacht. Ist nicht im Simracing. Ich bin ja kein guter Rennfahrer. Sondern ich war mal, das war in Schweden noch, da gab es einen Airplane Simulator. Also so ein Jet Simulator.
Da ja, diese ich, großen Dinger, wo mit diesen auch ritualischen, ja, was das ganze Cockpit sich bewegt, ne?
Da war ich auf dem Dreamhack gewesen und da stand so ein Ding. Dreamhack war die größte LAN-Party der Welt. Stimmt. Gibt's auch nicht mehr. Auf jeden Fall, da stand so ein Ding. Und wenn du da irgendeinen Score gehabt hast, dann durftest du zur Zentrale und dann durftest du da mal richtig sitzen und mal richtig testen in so einem richtigen Pilotendings, ne? Hm. So, dann hatten die mir das freigeschaltet. Also ich habe dann so eine Testsoftware bekommen, wo ich dann üben konnte zu Hause, damit ich das da nicht komplett verkacke. Und dann habe ich einmal gespielt in so einem richtigen Jet-Simulator, also wirklich mal einer, der hoch, runter, links, rechts, ne, wie so ein Jet halt macht, ne?
So wie im Disneyland, die Dinger.
So, und dann haben sie mich in eine Zentrifuge gesetzt, haben mir denselben Scheiß nochmal gegeben und haben das mal auf 20% der G-Kräfte gemacht. Also davor habe ich meine Gegner abgeschossen. Ich bin auch, als ich im Target war, kam ich weg und so. Alles kein Problem. 20% der G-Kräfte. Also ein Fünftel von dem, was da eigentlich los ist, wenn du da drin sitzt. Ich wollte eine Linksrolle machen. Ich habe meine linke Hand nicht zu dem scheiß Pult gekriegt, wo der Knopf ist dafür. Und das ist das, wo ich denke, dass du das beim Sim-Racing halt auch hast. Das ist ja wunderbar. Du bist ja in deinem Sitz, du bist da ja schön in meinem Rennwagen, saß ich auch schon mal, im Sportwagen. Viele Freunde von mir haben Sportwagen, also ich kenne auch einen Porsche von innen. So, und dann sitzt du halt da trotzdem fest und du kannst dich ja eigentlich, du hast ja alles griffbereit, es geht. Aber jetzt überleg mal, du fährst mal wirklich ein Rennen über, weiß ich nicht, wie lang geht so ein Rennen? 40, 50 Runden teilweise? Und du musst wirklich 40 Mal entgegen der G-Kraft, die du gerade in der Kurve hast, weil du da so halb wie so ein Affe auf dem Schleifstein in der Kurve hängst, die Hände noch nebenbei bewegen, weil du ja dann noch schalten musst und so weiter. Also schalten tust du, glaube ich, eher am Lenkrad, ne?
Ja, richtig.
Ja, also
wobei,
die körperliche Belastung, die ist schon hoch. Ne?
Ja, also was das Schlimmste ist die Nackenmuskulatur. Durch diese nach vorne und nach hinten Bewegung und
auch kann sagen, diese Nickbewegung die
ganze Zeit. Also ne? als kleiner Tipp, guckt mal oder tippt einfach mal einen F1-Fahrer Nacken einfach bei YouTube. Das ist absurd, was die an Muskulatur und was die quasi an ihrem Nacken sich so die haben so spezielle Masken, die aufsetzen, dann wird der Kopf so nach links gezogen, wird uns der Kopf abgerissen werden. Das ist brutal. Aber ich habe noch ein ganz anderes Beispiel, um das mal plastisch darzustellen. Chris, wir haben lange Zeit ja Ego-Shooter gespielt. Das ist ja alles total entspannt. Du läufst, du schießt, machst, alles cool. Erinnere dich mal an die ersten 2, 3, 4 Mal, als wir Paintball spielen waren. Wenn du wirklich bewusst Höhen und Tiefen und Löcher gehen musstest und dann auch auf jemanden geschossen hast. Also, du hast ihn markiert. Du hast nicht. Aber die Überwindung quasi volle Pulle auf den drauf zu hämmern, in dem Wissen, ja, du könntest den jetzt auch verletzen. Wir sahen ja schon teilweise echt krass aus. Das kann man ungefähr gleichsetzen. Das ist eine ganz andere Thematik, ob du da, wie gesagt, 3 Stunden dann schön Call of Duty oder Day of Defeat oder was spielst, oder ob du auf einmal 2 Stunden selber durch den Wald robbst. Also Gaming und Wirklichkeit, ja, es sind immersive Übereinstimmung, aber ich glaube, dass Gaming in der Form, wie wir es kennen, also wir sind ja nicht bei Ready Player One zum Beispiel, nicht unbedingt die Realität in gewissen Bereichen wiedergeben kann.
Ja, vor allem allein das Körperliche fehlt halt letztendlich, ne? Sei es, wie du gerade sagst, im Ego-Shooter, dann rennst du plötzlich wirklich übers Feld, sei es sitzt auf dem Sofa und fährst ein Rennspiel oder in einem Simulator und fährst ein Rennspiel, sitzt dann wirklich in so einem Ding und wirst du dich gegengeschleudert. Solange du nicht körperlich in der Verfassung dazu bist, macht dich das sowieso alles fertig. Ich würde mal pauschal sagen, wir drei sind sowieso nicht in der Verfassung dazu. Zumindest nicht, um das lange durchzuhalten.
Ich sag mal, gerade beim Autorennen, am Ende des Tages begibst du dich ja auch in ein Risiko.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist, wenn du dich da wegschießt und dich
verabschiedest. Kannst dich totfahren.
Dieses Thema Adrenalin, Respekt, vielleicht auch ein Stück Angst, das kommt ja alles, da kommt ja sehr, sehr viel dazu. Das ist was anderes. Also ich weiß, dass ich wahrscheinlich vielleicht nochmal mit dem Auto auf den Nürburgring auf die Nordschleife gehen werde. Dann werde ich vielleicht nochmal ein bisschen schneller fahren, weil ich sie jetzt wieder einmal gemacht habe. Wobei, ach übrigens, zur Information, eine Runde Nordschleife, da reden wir jetzt über 22 Kilometer. Die fährst du in einem Top-Track-Tool in 7 Minuten 30 um den Dreh. Mhm. Ich glaube, wir sind 13 Minuten gefahren oder 12, 13 Minuten. Ich krieg's nicht mehr genau hin, aber es müsste so passen vom ersten bis zum letzten Foto. Kostet 35 Euro.
Ja, ist ja.
Eine Runde.
Ist ja. Ist eigentlich. Also finde ich gut, finde ich fair.
Ja, da ist aber natürlich noch kein Sprit drin.
Ja, wie ist das mit den Warteschlangen? Also, Entschuldigung, das ist jetzt, wenn du selber fährst, aber wenn du jetzt als Taxi mitfährst?
Taxi mitfahren buchst du halt vorab. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich will mich jetzt hier anstellen. Du musst es halt vorab buchen. Ich meine, so eine Runde Mitfahrt liegt irgendwo zwischen 300 und 400 Euro.
Okay, das ist schon eine Hausnummer.
Aber es kommt wahrscheinlich aufs Fahrzeug an, oder? Also es gab ja auch noch so kleinere Fahrzeuge, wo man mitfahren konnte und halt die großen Fahrzeuge. So.
Ja, dann lass es zwischen 200 und 300 Euro kosten. Aber unter 200 Euro geht da eigentlich so gut wie nichts. Du kannst auch selber fahren. Du kannst ja auch ein Track-Tool mieten für eine Runde. Und du musst immer zwei Runden nehmen. Da kosten, das weiß ich, zwei Runden 500 Euro. Und du hast, glaube ich, 5.000 oder 10.000 Euro Selbstbeteiligung. Und ich sag dir, diese Dinger werden regelmäßig aus der Leitplanke gezogen.
Ja, finde ich, das ist ein fremdes Auto im Grunde, ne? Also.
Ja, genau. Ich glaube, man sagt ja, die Nordschleife muss man einmal im Leben gefahren sein. Ich bin sie jetzt in meinem Leben schon mehrfach gefahren. Also ich bin mitgefahren in einem Wiesmann,
im
Roadster, in einem Triumph TR6. Chris, du bist in einem Morgan Roadster schon
mitgefahren. Achso, Morgan Roadster, ist okay.
Morgan Roadster. Dann bin ich in einem McLaren GT3 Rennwagen schon mal mitgefahren. Ja, und selber gefahren bin ich mit einem Motorrad darüber und jetzt mit einem Porsche GT4. Und diese Strecke ist nicht umsonst die grüne Hölle, so möchte ich es einfach mal mitteilen. Und ich sag mal, es ist wie immer im Straßenverkehr, selbst wenn du noch so gut fahren kannst, es gibt immer noch welche auf der Strecke, die mit dir unterwegs sind. Und da bin ich mir nicht immer ganz so sicher, das siehst du auch in den ganzen Videos. Aber ich habe da schon Respekt vor. Es hat Spaß gemacht, man ist auch darunter gekommen. Allerdings muss ich dazu sagen, in dem Wissen, dort drauf zu fahren, dass in dem Moment die Kfz-Versicherung die Vollkasko nicht zieht und nicht gültig ist, macht dann, wenn du da so, weiß ich nicht, einen gewissen Betrag unterm Popo hast, dann auch nicht unbedingt den Kopf so frei. Man fährt halt entsprechend vorsichtig, man lässt die Curbs weg und wenn von hinten einer kommt, Blinker rechts, übrigens überholt man nur links, das ist mal ganz wichtig, wenn ihr da mal drauf seid und auch mit einem langsamen Auto und das ist alles überhaupt kein Problem, macht den Blinker nach rechts, fahrt auch nach rechts und macht nicht irgendeinen Blödsinn, denn wie im öffentlichen Straßenverkehr, rechts, wenn man überholt wird, links wird überholt. Außer du hast einen Trackday, da ist, kannst du überholen, wo du willst, aber das ist nun mal nicht so, weil offiziell gilt der Nürburgring bei Touristenfahrten als Landstraße im öffentlichen Straßenverkehr mit einer, ich glaube, da stehen sogar 50er-Schilder, fährt natürlich kein Mensch und jeder weiß, dass es am Ende eine Rennstrecke ist. Aber trotzdem gelten grundsätzlich schon Verkehrsregeln, also rechts halten, wenn ihr langsam seid.
Richtig.
Was ja übrigens immer zu empfehlen ist, wenn ihr mal einfach Bock habt, fahrt mal dahin, nehmt ein bisschen was zum Picknicken mit, fahrt zum Brünnchen, setzt euch dahin und lasst euch einfach mal die Autos an euch vorbeiziehen. Das macht schon einen Eindruck, das ist schon cool.
In der Hoffnung, das Wetter macht mit.
Ach, Eifel ist immer schlechtes Wetter.
Eifelwetter ist bestimmt auch mal Sonnenschein.
Überleg mal.
Dennis, bist du denn mal auf einer als Gast oder selber auf einer Rennstrecke richtig unterwegs gewesen?
Tatsächlich ja, zweimal. Aber das war jetzt keine richtige Rennstrecke, sondern in Schweden gibt es ja eine große Rallye-Kultur. Ich bin als Beifahrer mal Rallye gefahren und dann habe ich auch in einem, ich glaube, ein Subaru Impreza war das sogar, und einen Audi A4. A4, glaube ich. Und dann bin ich mal selber hinterher, also dann bin ich auch selber gefahren dann. Aber
Rallye ist ja nochmal ganz krank, ey.
Das ist, jo. Ja, also was die da machen, also ich sag mal, du arbeitest halt auf einer Rennstrecke mit Grip und sowas, bei einer Rallye hast du das nicht. Du driftest einfach und hoffst, dass du irgendwie an den Baum vorbeikommst, ja. Also ich zumindest, also die Profifahrer halt nicht, ne. Und ja, es ist halt genauso, ganz ehrlich, Jungs, das ist so wie Achterbahnfahren, ne? Da fährst du Achterbahn, denkst du, boah, wie geil ist das denn? Wenn du das regelmäßig machst, dann ist der Touch dann so ein bisschen da auch weg.
Jo. Ne?
Oh, jetzt gucke ich gerade nach da oben und zwar, ihr seht es jetzt nicht im Podcast, aber ihr, irgendwo da oben steht V-Rally und das reißt gerade wieder ganz große Wunden auf.
Denk da nicht dran, blick nicht zurück.
Es ist ein Albtraum, ich will da jetzt nicht drüber sprechen.
Nein, dann geben wir dir gleich Taschentücher. Aber letzten Endes muss ich sagen, war doch ein belebter Podcast soweit, ne? Haben doch jetzt hier wirklich alt, neu und real life alles irgendwie abgeklärt.
Ja, ein wie sagt der Dennis immer so schön, ein buntes Potpourri an Themen. Ja. Potpourri.
Da ist das Wort wieder.
Ja, wehe, das kommt in der Podcast-Beschreibung rein, ey. Na, er grinst schon
wieder. Eine bunte gemischte Tüte.
Ja, für 2,50 Mark.
An der Bude. Da kriegst du halt gar nichts mehr für.
Da kriegst du sowieso nichts mehr für.
Ja, früher hast du für 1 Mark eine Woche an einer doofen Tüte gefressen.
Vor allem, meine Dinger nach einer Woche
zwei hart. Pfennig hat, 2 Pfennig haben diese super geilen Dinger gekostet. Die gibt's übrigens wieder.
Für 2 Pfennig? Die
haben wir auf unserem Geburtstag. Nein, die Gummidrops davon.
Bah, pack die weg.
Ich kann keine Gummibärchen mehr essen.
Das ist ein Thema für den anderen Podcast, für den Gummipodcast, weißt du doch.
Stimmt, genau. Das kommt jetzt gleich. Ja. Ich habe das Klebeband schon mal zur Hand.
Und
in dem Sinne sage ich euch einen schönen Tag, morgen oder eine gute Nacht. Bis später, eure Videospielfreunde. Ciao.
Tschüss.
Ciao.